Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe es ja angekündigt, ihr habt ja sicherlich bei der Epistellesung sehr aufmerksam zugehört und trotzdem bleiben etliche Fragezeichen, wenn man es einmal gehört hat. Das ist nämlich eine Sprache, die uns fremd geworden ist. Deswegen zur Einübung sozusagen lese ich Philipper 2, Vers 5 bis 11 noch einmal vor. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Tja, liebe Schwestern und Brüder, Paulus schreibt das sozusagen als eine freundliche Erklärung und freundliche Ermahnung. Er selber kann nicht kommen nach Philippi, denn er ist gerade inhaftiert. Er sitzt im Gefängnis und macht sich Sorgen um seine Gemeinden. Und was in Philippi geschieht, das ist das, was heutzutage, damals, überall, immer wieder in Gemeinden geschieht. Es entstehen Fragezeichen, wie der Umgang miteinander am besten gelingen soll. Und so ist der erste Satz in unserem Predigttext auch ganz leicht verständlich. Seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Vertragt einander. Lasst die Liebe über allem stehen. Sucht einander die Nähe. Genauso wie ihr in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus einen habt, der stets für euch da ist, seid auch stets füreinander da. Das klingt fast so, als würde ein fürsorglicher Vater seinen Kindern erklären, jetzt passt sie mal auf, so geht's lang, so benimmt man sich und alles andere lasst besser bleiben. Aber schon beim nächsten Vers gibt der Paulus uns ein paar Rätsel auf, nämlich er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Klare, eindeutige Aussage, Jesus hat eine göttliche Gestalt, ist also von Anfang an dabei, ist nicht Teil der Schöpfung, sondern zusammen mit dem Heiligen Geist und dem Vater, der Schöpfer, der in unterschiedlichen Personen, sagt man, auftritt. So. Und so wie es bei Johannes ganz am Anfang heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, so ist auch Jesus in seiner göttlichen Gestalt von Anfang an gewesen und in Ewigkeit. Aber was hat es mit dem Raub zu tun? Er hielt es nicht für einen Raub, göttlicher Gestalt zu sein. Weil widersprachliche Unterschiedlichkeiten. Wir, wenn wir einen Raub hören, haben ganz klar negative Assoziationen damit. Ein Räuber überfällt irgendetwas, sprengt dann Geldautomaten, holt sich frisch eingefärbtes Geld dann raus. Raub ist Unrecht. Das geht nicht. Also man kann es auch übersetzen, das griechische Wort mit Beute oder Beute machen. Er hielt es nicht für Beutegut. Auch da, ja, ein Räuber macht Beute. Das ist bei uns ganz negativ besetzt. In der Vergangenheit war es nochmal anders. Zu der Zeit, in der Jesus lebte und davor, war es ja gang und gäbe, dass man sich einander bekriegte, um von dem, was der andere hatte, etwas für sich selbst abzuzweigen, sich zu eigen zu machen. Also Man hat den Nachbarn überfallen, hat ihm seine Getreidevorräte geklaut. Und das war die Beute und auf die war man dann stolz. Damals war es ja gang und gäbe, wenn heutzutage jemand sowas macht, dass er seinen Nachbarn überfällt, um dort irgendwelche Beute zu machen, hat es eine negative Konnotation. Aber es sind eben unterschiedliche Zeiten. Und Paulus war ein Kind seiner Zeit. Und damals war es eben so, was ich mir erobert habe, das gebe ich nimmer her. Das ist mein Ureigenstes. Da steckt noch ein bisschen so der Geist drin, wie man früher gesagt hat, er hat sich eine schöne Frau erobert. Die hat er dann hoffentlich auch nicht mehr hergeben. Ja? Da schwingt dieses Verständnis von Beute noch und Eroberung mit. Also in diesem Fall war es tatsächlich positiv. Es war nicht etwas, was von außen er sich geholt hat und damit eine Beute war, sondern er war es selbst. Die göttliche Gestalt, die göttliche Natur, die steckte in ihm. Und dann ist es klar, Gott gleich zu sein, Gott zu sein, das ist das, wo er herkommt und wo er auch wieder hingegangen ist. Aber dazwischen fällt dieser komische Satz, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Dieses Wort Entäußerung, das korrespondiert wieder mit dem Rauben, mit der Eroberung, dem Einverleiben. Also wenn ich mir von außen was hole, verleibe ich mir was ein. Und wenn es das Gegenteil ist, wenn ich etwas vom Inneren rausgebe, dann gibt es dieses alte, längst vergessene Wort der Entäußerung. Und es wurde ihm also nichts weggenommen, nicht Gott Vater hat gesagt, so Sohnemann, jetzt aber mal her. Nein, er entäußerte sich selbst. Er hat selbst etwas von seinen Möglichkeiten, von seiner göttlichen Natur aufgegeben. Das ist etwas, was uns völlig fremd ist. Wir ziehen uns ja so durchs Leben durch, ein Schritt nach dem anderen und es muss immer schöner, immer besser werden. Auch beruflich macht man Karriere, es kommt von Laufen, also Rennen, da schlürft man nicht. Ein Schritt nach dem anderen, immer schön nach oben die Karriereleiter rauf. Und dann passiert es aber trotzdem, dass es den sogenannten Karriereknick gibt. Man hat die nächsthöhere Position noch im Auge und schon sitzt man 3 Etagen tiefer wieder. Verkraften wir Menschen nicht ganz so einfach. Also da laufen dann auch viele nach einer solchen Erfahrung mit bitteren Gedanken herum oder auch einer Motivationsstörung. Jesus hat sich selbst erniedrigt, entäußert, hat Knechtsgestalt angenommen. 1000 Etagen tiefer ist er den Menschen gleich geworden, dir und mir, und wurde auch als Mensch wahrgenommen. Das muss Paulus auch so schreiben, denn die göttliche Natur, die Jesus hat, die ist ja in der Tradition auch die von des Gottes Abrahams, Isaak und Jakobs, wo es heißt, kein Mensch wird leben, der Gott ins Angesicht blickt. Und hier ist Gott in menschlicher Gestalt. Er ist ziemlich weit heruntergekommen und wird als Mensch erkannt. Und er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam. Bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Diese Selbsterniedrigung würden wir heute vermutlich mit Bescheidenheit umschreiben. Und so Begriffe wie Bescheidenheit und Gehorsam, die sind heute nicht allzu beliebt. Das heißt, er sei lieber mal ein bisschen unbescheidener. Und diejenigen, die groß das Maul aufreißen, die sind beliebter als die, die in Ruhe und Bescheidenheit Gutes tun. Und es ist doch viel beliebter, derjenige zu sein, der sagt, wo es lang geht, als derjenige zu sein, dem der Weg gewiesen wird, der gehorsam sein soll. Und Jesus geht nicht nur so einen kleinen Schritt, der geht den letzten und den allergrößten Schritt. Er ist gehorsam bis zum Tod. Und dann schreibt Paulus ja noch die Steigerung hinein. Ja, zum Tode am Kreuz. Da sagt man, Tod ist doch Tod. Ja, freilich, Tod ist Tod. Aber der Weg dorthin ist sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite, wenn wir Menschen unsere natürliche Zeit zu Ende bringen, der eine geht schnell und schmerzlos, stirbt im Schlaf, der andere, der leidet ewig lang. Wir haben keine Möglichkeiten, das in irgendeiner Form vorauszusehen oder zu steuern. Und Paulus ist ja selber auch den Weg gegangen, dass er dann unterm Schwert starb, aber das macht ja den Unterschied aus. Auch Paulus war gehorsam bis zum Tod, aber er war ja römischer Staatsbürger und konnte sich deswegen auswählen, auf welche Art er sein Leben einbüßt. Finde ich schon perversen Gedanken, sowas. Kannst du raussuchen, womit du umgebracht wirst. Und er ist römischer Staatsbürger, wird mit dem Schwert gerichtet und wenn der Henker kein Pfuscher ist, dann ist es im Bruchteil einer Sekunde geschehen und man behauptet, obwohl es noch keiner bestätigen konnte, absolut schmerzlos. Der Tod am Kreuz ist ein ganz anderer, ist ein schändlicher Tod, ist kein Herrentod wie der des Paulus, sondern ist ein Sklaventod. Da wird einer zur Abschreckung aufgestellt, dass alle sehen können, wie er langsam und qualvoll, auf Deutsch gesagt, verreckt. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Wie weit reicht unsere Bescheidenheit und reicht unser Gehorsam auch in der Nachfolge? Aber dann schreibt Paulus eben auch die Wende. Bis dahin war es ein Weg herunter, ein Weg des Herunterkommens bis in die tiefste Tiefe, den schändlichen Tod. Darum hat ihn aber Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und der Name, den er hat, ist im Original Jehoshua. Auf Griechisch Jesus. Gott hilft. Warum soll dieser Name über allen Namen sein? Gott sei Dank ist er über allen Namen. Denn wenn wir nicht auf die Hilfe Gottes vertrauen könnten in unserem Leben, wenn wir wirklich nur auf uns selbst zurückgeworfen wären, nur auf eigene Kraft, eigene Fertigkeiten, wie trostlos wäre denn das Ganze? Dass wir uns und unser Leben Gott anvertrauen können. Dass wir im Namen Jesu ihn um seine Hilfe bitten dürfen. Und dass uns diese Hilfe schon zuteil geworden ist durch den Tod am Kreuz und die Vergebung der Sünden damit und durch die Auferstehung, das Geschenk des ewigen Lebens für uns. Das macht's doch aus. Im Namen Jesu sollen sich beugen alle Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Mit dem Kniebeugen haben wir Evangelischen es nimmer so. Wenn man in einer katholischen Kirche ist und sieht, wenn die Gottesdienstbesucher kommen, bevor sie in die Bank gehen, eine Kniebeuge machen, oder wenn die Pfarrer dann vorm Altar das Knie beugen, dann denke ich mir immer, gerade bei sehr alten Kollegen, die ich erlebt habe, die so mit 90 Jahren noch Gottesdienste gefeiert haben und dann vorm Altar die Knie gebeugt haben und ich bewundernd da stand und gesagt, anscheinend ist es doch ein gutes Training, da tun die Knie dann nicht so weh, wenn man sie öfters beugt, aber das nur nebenher. Nein, es ist ja ein Zeichen. Genauso wie wir früher gelernt haben als Kinder, dass die Mädchen, wenn sie die Hand geben, einen Knicks machen dürfen, eine Kniebeuge und die Buben dürfen ihren Diener machen. Das sind ja äußere Zeichen dessen gewesen, dass man eine gewisse Achtung vor dem Gegenüber hat. Und im Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel, also die himmlischen Bewohner, auf der Erde, hier im Unter uns, aber auch unter der Erde sind. Und damit meint Paulus das Totenreich. Alle, Lebende und Tote, in allen Sphären des Daseins, dürfen, muss ich sagen, und nicht sollen, dürfen sich diesem Hilfsangebot Gottes unterwerfen. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des himmlischen Vaters. Das, was die Menschen damals in Jerusalem beim Einzug gerufen haben, Hosianna, heißt ja nichts anderes als Gott hilf, dürfen wir auch immer wieder zu ihm rufen, weil wir wissen, er ist heruntergekommen zu uns Menschen, ist Mensch geworden, ist zum Sklaven, zum Diener aller geworden, durch eigenen Willen und ist doch der wahre Herr. Was sind da dagegen die Herren dieser Welt? Die sind auch Sklaven, ihres eigenen Ehrgeizes nämlich, ihrer eigenen Überheblichkeit, ihrer eigenen Selbstüberhehung. Und wie viele von denen fordern Ähnliches ein, dass sich die Zungen aller zu ihrem Heil bekennen. Apropos, hatten wir das nicht in unserer jüngeren Vergangenheit mit dem Heil bekennen? Und haben wir es nicht in der östlichsten europäischen Nachbarschaft auch, dass einer sagt, alle müssen mich preisen und loben? Und haben wir nicht ganz weit im Westen einen, der es mal war und der es wieder werden möchte und der auch am liebsten von allen vergöttert würde, nur weil er so unbändig angeblich reich ist? Wie armselig sind sie doch alle. Der zum Sklaven aller wurde, ist der wahre Herr, und das ist unser Herr Jesus Christus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.